So, guten Morgen miteinander.
Danke Sonja, danke noch für das Zeugnis und für euer Gebet. Natürlich auch die Lobpreisband, super. Ich staune immer wieder, wie viele Gaben das wir in unserem Chor haben und wie wir eigentlich gesegnet sind. Und das ist doch etwas Wunderbares. Heute Morgen geht es ja wir haben ja den Text gehört, das Treffen auf dem Berg Karmel. Und um die Frage, wer ist der wahre Gott? Und ich möchte gerade am Anfang mit einer Geschichte anfangen. Der Tony Campolo, das ist ein bekannter Baptistenprediger. Und als er noch jung war und seine Doktorarbeit geschrieben hat, hat er das gemacht unter der Führung von einem bekannten Theologen, der Paul van Buren. Der hat unter anderem auch noch in Basel studiert, der Paul van Buren. Aber er war bekannt für seine Theologie, Gott ist tot. Also in anderen Worten, der Paul van Buren war zwar Theologe, aber hat nicht an Gott geglaubt. Der Campolo hingegen ist ein überzeugter Christ. Und das war natürlich eine Herausforderung für ihn und es hat immer wieder ein bisschen Diskussionen gegeben. Und eines Tages hat der Dr. van Buren am Campolo gesagt, du, wenn du deine Skeptiker überzeugen willst, willst du nicht einmal einfach einen Altar aufbauen, wie der Elia, und dort Gott um ein Feuer bitten. Ja, eigentlich könntest du gerade zur Hauptstrasse gehen, die sperren, dort den Altar bauen, alle Skeptiker zusammenrufen, das alles mit Wasser übergießen und dann Gott um ein Feuer bitten und dann hättest du doch endlich ein Zeichen, dass es Gott wirklich gibt. Und der Campolo hat geantwortet und gesagt, ja, Dr. van Buren, ja, angenommen, ich würde jetzt das machen. Ich gehe zur Hauptstrasse, sperre die, baue den Altar auf, tue es mit Wasser übergießen, tue all die Skeptiker zusammenrufen, bitte Gott um ein Feuer. Und Gott tut tatsächlich mein Gebet erhöhen und es kommt ein Feuer. Was würdet ihr denn sagen? Der Dr. van Buren lächelt und sagt, ja, dann würde ich sagen, es muss eine andere Erklärung geben. Und ich denke, im Grunde genommen ist es ja so einfach. Entweder wollen wir das, was in der Bibel steht, glauben oder nicht. Und wenn wir es nicht glauben wollen, dann werden wir ja auch die Erkenntnis und die Geheimnisse in der Bibel nie entdecken. Und eigentlich passt ja die Jahreslosung, die wir ja haben von diesem Jahr, aus dem Markus 9,20 so gut dazu. Ich glaube, hilf meinen Unglauben. Und tatsächlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal, wenn man die Geschichte im Alten Testament liest, ist es manchmal schwierig, mit denen umzugehen und sich zu fragen, ja, was bedeutet jetzt das für mein Leben? Und auch wenn wir diesen Text lesen, fragen wir uns, ja, hat es für uns heute noch Bedeutung? Götzendienst ist doch etwas aus der Vergangenheit. Irgendwelche fremde Altare, Statuen anbeten, machen wir schon lange nicht mehr. Im Alten Testament lesen wir immer wieder, wie das Volk Israel irgendwelche Götter aus Holz, Stein oder Gold anbeten. Und Gott, der wahre Gott, regt sich natürlich auf. Wir probieren, irgendwelche leblosen Statuen ihm gleichzustellen. Ich meine, versetzen wir uns doch kurz an Gottes Stelle. Er, der Schöpfer von dieser Welt, er, der allmächtige Gott, und wir, seine Kreaturen, wollen ihm gleichstellen mit irgendwelchen leblosen Statuen. Und die Geschichte aus dem 1. König 18 ist doch ein gutes Beispiel von dem. Die Priester von Baal beten den ganzen Tag ihren Gott, den Baal, an. Und warten natürlich vergeben um irgendein Zeichen, um irgendein Feuer. Sie beten, sie tanzen. Ja, sie ritzen sich ja sogar. Aber es passiert nichts. Am Ende fährt ja der Elia sogar an, sie auszulachen. Schreit doch ein bisschen lauter. Vielleicht ist er beschäftigt oder auf Reisen oder am Schlafen. Doch alles singen, alles beten, alles tanzen, alles ritzen, Es nützt nichts, es passiert nichts. Und am Abend geben sie auf. Und der Elia ist an der Reihe. Er baut dort auf dem Berg den Altar wieder auf. Offenbar hat es ja schon mal einen Altar gehabt auf dem Berg. Aber der ist schon lange nicht gebraucht worden. Und dann bereitet er sein Opfer vor. Er lässt sie dreimal kommen mit Wasser zu übergießen. Er will nichts dem Zufall überlassen. Und dann betet er ganz ein einfaches Gebet. Er muss nicht tanzen, er muss nicht singen, er muss sich nicht ritzen. Ganz ein einfaches Gebet. Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israel, heute sollen alle erkennen, dass du allein der Gott unseres Volkes bist. Jeder soll sehen, dass ich dir diene und dies alles nur auf deinen Befehl hin getan habe. Erhöre mein Gebet, Herr. Antworte mir, damit dieses Volk endlich einsieht, dass du, Herr, der wahre Gott bist und sie wieder dazu bringen willst, dir allein zu dienen. Voilà. Ganz ein einfaches Gebet und paff. Ein riesiges Feuer vom Himmel. Und es hat nicht nur das Opferfleisch verzehrt, sondern den ganzen Altar und das Wasser dazu. Aber was bedeutet jetzt das für uns heute? Betrifft uns diese Geschichte überhaupt? Was ich ganz spannend gefunden habe, wenn man die genau anschaut, lesen wir, es ist eine Zeit, wo das Volk fremde Götter anbetet, wie der Baal. Aber wir lesen auch im Vers 21, wie der Elia sagt, wie lange wollt ihr noch auf zwei Hochzeiten tanzen? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann gehorcht ihm allein, ist es aber Baal, dann dient nur ihm. Also das Volk hat zwar an Baal geglaubt, aber auch noch an Gott. Sie haben zwei Hochzeiten getanzt. Ihre Loyalität war zweiteilt. Und das ist für Gott ein No-Go. Gott will unsere ganze Aufmerksamkeit. Entweder sind wir ganz bei ihm oder wir sind nicht bei ihm. Das steht ja schon in den ersten von den 10 Geboten. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich denke, ihr kennt alle das Bild da von Prince Harry, von der Meghan. Und habt wahrscheinlich auch gehört in den letzten Wochen, dass sie gesagt haben, sie wollen zurücktreten, sie wollen nur noch Teilzeit im Dienst vom Könighaus. Und nach langen Diskussionen ist man aber zum Schluss gekommen, das geht gar nicht. Man kann gar nicht Teilzeit im Dienst stehen. Man ist entweder dabei oder man ist nicht dabei. Und so werden auch der Prinz Harry und Meghan ihre Titel abgeben und nicht mehr offiziell im Dienst vom Könighaus stehen. Und so ist es doch auch bei unserem Gott. Wir können entweder ganz dabei sein bei Gott oder nicht dabei sein. Aber wie ist es bei uns heute? Hat Gott noch einen Platz in unserer Gesellschaft? Unsere Verfassung beginnt ja noch im Namen Gottes, des Allmächtigen. Viele Jugendliche lassen sich immer noch konfirmieren, obwohl seit Jahren eigentlich Kirchenbesucher rückläufig sind. Stehen wir etwa noch so mit einem Fuß bei Gott, so für alle Fälle? Und ich habe mich gefragt, wie ist es denn bei uns in der Kirche? Wo oder welchen Platz hat der Glaube in unserem Leben? Geben wir Gott unsere volle Aufmerksamkeit? Unsere Zeit ist doch ähnlich wie die von Elia. Wir tanzen ja manchmal schon auf zwei Hochzeiten. Heute vielleicht sogar auf mehr. Natürlich beten wir nicht irgendwelche Götzen an. Aber so vieles verlangt nach unserer Aufmerksamkeit. Und andere Sachen drohen, einen göttlichen Status in unserem Leben einzunehmen. Und im Mittelpunkt vom Leben zu rücken und so Gott zu verdrängen. Sachen, die unsere Herzen und unsere Träume einnehmen, so sehr, dass Gott nur noch einen Nebenplatz hat. Und heute Morgen habe ich einen Kleiderständer mitgenommen. Fritz hat sich schon lange gefragt, für was. So. Noch eine Brocki-Box. So. Noch ein bisschen Werbung. Ja. Und ich denke eigentlich, der Kleiderständer, den könnten wir symbolisch aus dem Altar von Baal nutzen. Und das soll uns helfen, eigentlich Sachen, Elemente in unserem Leben zu identifizieren, die vielleicht den Mittelpunkt rücken und Gott verdrängen. Sachen, die in meinem Leben im Mittelpunkt rücken und Gott verdrängen. Also meine Frau ist sehr kreativ und hat mir da geholfen. Geeignete Sachen. Für die, die es nicht erkennen, tue ich da noch ein. Oh. So. Macht. Macht ist doch etwas, was wichtig ist in unserem Leben. Letzte Woche waren ja viele von den mächtigsten Leuten von der Welt zu Davos gewesen. Der Prinz Charles. Der Präsident Trump. Angela Merkel, Greta, unsere Bundesräte. Sicher ist es ein Vorrecht, in Davos dabei zu sein. Aber Macht kann auch schnell korrupt machen, kann auch schnell missbraucht werden. Beim Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump geht es doch gerade um die Frage, hat man Macht missbraucht oder nicht? Oder anfangs Jahr, Tötung vom iranischen General Soleimani, durch eine amerikanische Drohne, ist doch eine Demonstration von Macht. Oder vor ein paar Wochen hat der Präsident Putin schnell seinen Premierminister ausgewechselt. Auch wieder ein Zeichen von seiner Macht. Aber Macht betrifft ja nicht nur die Grossen in dieser Welt. Das kann auch in unserem alltäglichen Leben eine Rolle spielen. Vielleicht streben wir auch nach Macht oder Ansehen. Wir wollen unbedingt weiterkommen. Und irgendwo Ansehen erlangen. Das kann im Job sein, das kann in der Familie sein, das kann im Verein sein, das kann sogar im Chor sein. Also die Macht hat das Potenzial, ins Zentrum von unserem Leben zu rücken und so Gott zu verdrängen. So. Also, hier geht's. Hier geht es um Geld. Geld und Reichtum. Schönes Kleid, hä? Aber vielleicht, wenn ihr an Reichtum oder Geld denkt, denkt ihr an die drei reichsten Männer von der Welt. Der Jeff Bezos von Amazon, der Bill Gates, Gründer von Microsoft, und Warren Buffett. Aber gemäss der Handelsblatt-Zeitung gehört auch die Schweiz zu den drei reichsten Ländern der Welt. Wir haben ein gutes Strassennetz, ein gutes Bahnnetz, ein gutes Stromnetz, ein gutes Internet, gute Telefon, Kleider, Essen. Das ist alles selbstverständlich bei uns. Im Vergleich gibt es eine Milliarde Menschen, die keinen Zugang haben zu richtigen Strassen. 2,2 Milliarden Leute haben keinen Zugang zu sauberem Wasser und 4,2 Milliarden Leute keinen Zugang zu richtigen Sanitäranlagen. Und vielleicht, wenn wir das anschauen, müssen wir sagen, ist Geld und Reichtum uns vielleicht wichtiger, als wir es gerne zugeben. Natürlich brauchen wir Geld zum Leben. Aber Geld ist vergänglich und darf niemals in den Mittelpunkt rücken. So. Jetzt habe ich noch eine Lehre. Da geht es um Sex. Das ist ja etwas, wo man auch immer wieder viel berichtet und darüber liest in den Zeitungen. Unsere Gesellschaft ist stark vom Konsum geprägt. Und auch die Sexualität ist davon betroffen und wird immer mehr zum Konsumgut. Sex und Beziehung wird auseinandergenommen, obwohl sie Gott als eins geschaffen hat. Da ist Pornografie sicher ein Thema. Aber etwas, was mich beschäftigt hat, ist, dass es immer mehr Online-Portale gibt, die eigentlich zum unverbindlichen Sex einladen. Und teilweise ganz gezielt für Menschen, die in einer Beziehung stehen. Auf einer Internetseite steht, das beste Seitensprungportal finde bei uns den Testsieger. Es ist so normal, wie wenn ich einen Laptop kaufen würde oder einen Staubsauger. Oder in einem anderen heisst Seitensprung-Abenteuer mit Niveau in der Region. Fast schon wie eine Mikrowerbung. Aus der Region für die Region. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass Gesellschaft und wir auch von solchen Werbungen geprägt werden. Und so entstehen falsche Bilder von der Sexualität. Und das rückt manchmal im Mittelpunkt und man sucht dort eine Füllung, die nur Gott geben kann. Aber es muss nicht schlecht sein, wo im Mittelpunkt rückt. Sehr wichtig ist natürlich die Arbeit. So. Das ist ja grundsätzlich etwas Gutes. Und für die meisten von uns existenziell. Es gibt uns Struktur im Leben. Oftmals gibt es uns auch Sinn und Wertschätzung. Wir werden gebraucht. Ich denke, gerade in der Schweiz ist die Arbeit etwas Wichtiges. Wir sind stolz über unsere tiefe Arbeitslosenquote. Im 2019 ist der Schnitt bei 2,3% gelegen. Der tiefste Wert in den letzten 20 Jahren. Aber problematisch wird die Arbeit, wenn es zum wichtigsten Element wird in unserem Leben. Wenn nur noch Arbeit uns Sinn und Halt gibt. Ich bin jemand, der gerne früh arbeiten und bin meistens um 7 Uhr im Büro. Und letzte Woche musste ich am Montag noch auf Joanna schauen, dass sie in die Schule kommt. Und musste eigentlich so später ins Büro müssen, noch erst um 8:30 Uhr im Büro sein. Und dann habe ich gemerkt, dass mir das gar nicht so einfach fällt. Weil ich immer um 7 Uhr gehe. Und auch dort musste ich mich fragen, ja, wie wichtig ist mir die Arbeit in meinem Leben? Aber Achtung, das geht dann nicht nur um bezahlte Arbeit. Das kann auch unbezahlte Arbeit sein, im Haushalt, im Garten oder auch im Chor. Also es betrifft uns alle. Das nächste ist Gesundheit. Gesundheit. Auch das natürlich etwas Wichtiges. Wir sind alle froh, wenn wir gesund sind. Da geht es um Ernährung, es geht um Fitness, es geht um Wellness, es geht um Wohlbefinden. Heute geht es um Prävention, Gesundheitsmanagement. In Heisenmeer haben wir ein Fitness-Abi, im Haco haben wir noch Früchtekörbe, Merkplatz natürlich zur Gesundheit am Arbeitsplatz. Und dann, heute, Hat sicher jeder auf seinem Handy noch irgendeine Fitness-App. Ich kann immer nachschauen, wie viele Schritte ich gemacht habe. Er ist 2383 heute. Gut, wäre ja 10'000 im Tag. Also, ich noch ein bisschen laufen. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass auch Gesundheit etwas Vergängliches ist. Wir werden alle alt. Vielleicht nicht mehr so schnell wie früher, aber wir werden alle alt. Und wir werden alle irgendeinmal uns müssen mit gesundheitlichen Gebrechen auseinandersetzen. Und so darf auch Gesundheit nie im Mittelpunkt von unserem Leben stehen. So, der letzte noch. Der Sport. Es ist noch 80er Jahre. Trainer. So. Auch der Sport ist etwas Gutes. Trägt ja auch zur Gesundheit bei. Kann verbinden. Kann Emotionen wecken. Beim Spielen und beim Zuschauen. Fußball, Tennis, Turnen, Eishockey, Skifahren, das sind doch alles coole Sportarten. Und nächsten Monat ist ja noch das Move-for-Hope-Turnier von den Jungen. Also meldet euch noch an. Und dort sammeln sie für das Projekt in Afrika. Super. Und dann, heutzutage gibt es noch E-Sports. Also für die das nicht kennen, das sind Computerspiele, die man online macht, wo man gegen andere Leute in der Welt spielt. Und da gibt es sogar dort auch Weltmeisterschaften in diesem Bereich. Aber wie wichtig ist mir der Sport? Wie viel Zeit investiere ich dafür? Ist es möglich, dass der Sport im Mittelpunkt von meinem Leben rückt und so den Platz von Gott verdrängt? Das sind einfach ein paar Beispiele. Es können natürlich ganz andere Sachen sein. Es kann auch Familie sein, oder Reisen, oder Ferien, Wohnung, Haus, Garten, Projekt. Heute Morgen haben wir es auch gehört, Alkohol, es kann Musik sein. Was rückt im Zentrum von unserem Leben? Der ehemalige Erzbischof William Temple hat gesagt, deine Religion ist, was du in deiner Stille machst. Deine Religion ist, was du in deiner Stille machst. Also in anderen Worten, der Gott von unserem Herzen ist das, an was wir denken, wenn es sonst nicht unsere Aufmerksamkeit verlangt. Also der Gott von meinem Herz ist an das, was ich denke, wenn es sonst nicht meine Aufmerksamkeit verlangt. Von was träume ich? Was ist mir wichtig im Leben? Wie ich mit meinem Geld umgehe, sagt vielleicht etwas darüber. Oder wie ich reagiere, wenn Gott meine Gebete nicht so erhört, wie ich mir wünsche. Oder meine Emotionen, Frustration, Wut, Angst, Trauer, sagen auch etwas darüber aus. Was muss ich um jeden Preis haben? Was steht bei mir im Zentrum von meinem Leben? Wo suche ich die Erfüllung von meinem Leben? Und im Leben investieren wir doch so viel Zeit in so viele verschiedene Sachen. Und wie die Priester von Baal springen wir da und beschäftigen uns da mit all diesen Sachen. Aber wir werden müde. Wir werden müde, weil die können uns nie ganz erfüllen. Die können uns nie ganz erfüllen. Und heute Morgen haben wir nicht nur den Kleiderbügel, der Kleiderständer, Entschuldigung, als Symbol für ein Altar. Wir haben auch das Kreuz. Das Kreuz soll das Symbol sein vom Altar von Elia. Gott hat uns seinen Sohn geschickt. Er hat ihn am Kreuz als Opfer für unsere Schulden hergegeben. Damit es wir durch Christus eine Verbindung zu Gott haben können. Und er lädt uns ein. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Und dann im Vers 30 von Matthäus 11 steht, das Joch, das ich euch auferlege, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Gott lässt uns ein, zu ihm zu kommen, bei ihm alles abzulegen, ihm alles herzugeben, ihn ins Zentrum von unserem Leben zu stellen. Er will uns befreien. Er will uns entlasten. Er will uns Ruhe schenken. Er will uns erfüllen mit Inhalt, mit Kraft und mit Freude. Er, der einzige wahre Gott, will unser Gott sein. Amen. Jetzt hören wir dann noch ein Lied.